Hi, hier is Remco en you're listening to What's Up.
What's Up.
Bong, 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 bong. Hol dich hier nur noch, komm. Alle turkmenischen Hörer.
In diesem Podcast ist jeder dritte Radfahrer gut.
Der Radsport-Podcast.
Frisch vom Rad ins WhatsApp-Podcast-Studio. Thomas Gerlich, wie war deine Ausfahrt heute?
Sie musste schnell werden. Ich bin später aus der Arbeit rausgekommen, als ich dachte. Und dann hatte ich nicht mehr so viel Zeit, bis es dunkel wurde.
Hast du schon geballert?
Ja, in der Abfahrt war es ein bisschen... nicht zu schnell, aber es war schon sehr schnell. Es war schön, hat Bock gemacht, aber schnell und knackig.
Ich habe den letzten Sommertag natürlich auch auf dem Rad verbracht, ausgenutzt. Habe nicht ganz so viel Gas geben müssen, weil ich ein bisschen rechtzeitig her losgefahren bin. Jonas, wie war deine Ausfahrt?
Ich bin frisch von der Lasagne wiedergekommen.
Genau, ich habe keine andere Antwort erwartet.
Tatsächlich war ich nicht auf dem Rad, nee. Aber ich hatte eine gute Lasagne. Kann man auch nichts gegen sagen.
Was ist da los?
Absolut nicht. Ich hätte jetzt gerade so gerne eine geile Lasagne. Ach, schön.
Schauen wir auf die Spanien-Rundfahrt, die nach 2 Wochen...
Was eine Überleitung.
Ja, von Lasagne ist Spanien nicht ganz so weit, ne?
Naja.
Naja, okay. Grenzt Italien überhaupt an Spanien? Schon, oder? Meine Erdkundekenntnisse sind nicht gut genug.
Vuelta.
Vuelta ist auf jeden Fall gewesen. 3 Wochen Radfahren mit einem Sieger, der es endlich mal geschafft hat. Primož Roglič ist Vuelta-Sieger 2019, nachdem er beim Giro sich taktisch noch mit Nibali verzockt hat, hat er es jetzt endlich mal durchgezogen und das in einer Art und Weise, die ihn schon für die kommenden großen Rundfahrten auch in den Favoritenpool spült.
Ja, also das, was er, also seinen taktischen Fehler vom Giro, wenn man den so bezeichnen will und kann, da hat er wahrscheinlich draus gelernt, hat sich die 3 Wochen ein bisschen besser eingeteilt. Er hat seine vermeintliche Schwäche am Berg halt egalisiert, also die gibt's halt nicht mehr. Er war auch am Berg im Endeffekt mit der Stärkste oder der Stärkste. Und beim Zeitfahren ist er eine Klasse für sich. Insofern, wenn du gut am Berg mithalten kannst, wenn du der beste Zeitfahrer bist, dann gewinnst du eine Rundfahrt.
Ja, super gefahren. Ich glaube, man muss auch beim Giro jetzt das nochmal ein bisschen einordnen, wenn man jetzt gesehen hat, wie souverän er am Berg ist. Er hat davor schon sehr, sehr viele Rennen gemacht für Jumbo-Visma eben. Er hat sehr viele so Ein-Wochen-Rundfahrten gewonnen vor dem Giro. Das heißt, wahrscheinlich ist da seine Formkurve schon wieder ein bisschen nach unten gegangen und jetzt hat er es eben 3 Wochen komplett durchziehen können und wie ihr beide schon gesagt habt, komplett souverän gewonnen. Einfach am Berg war er kaum zu bezwingen. Nur von seinem Landsmann vielleicht, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber ja, einfach sehr, sehr stark. 2:33 Vorsprung am Ende, verdienter Sieger.
Der Ex-Skispringer, wie vielleicht manche, die nicht so Radsport verfolgen oder die Wörter oder so nicht verfolgen. Primož Roglič war ja quasi vorher noch Skispringer und ist dann zum Radfahren gegangen und kann offensichtlich auch das ganz gut.
Ist der Trend, Quereinsteiger beim Radsport zu werden. Evenepoel kommt ja auch vom Fußball. Roglič jetzt Rundfahrtsieger. Also... Aber mich hat trotzdem einfach gewundert, wie locker er das Ganze auf dem Bike genommen hat. Er ist nie in Panik geraten, obwohl er ja jetzt nicht unbedingt das stärkste Team mit dabei hatte. Also es war ja nicht mal mehr so, dass das Jumbo zwar schon starke Leute vom Namen her vor Ort hatte, aber die nicht so richtig in Form waren. Es war jetzt nicht so, dass er sagen konnte, okay, ich bin nicht angreifbar, mir kann nichts passieren, sondern er hat diese Rundfahrt in den entscheidenden Situationen auch mit alleine für sich entscheiden müssen.
Ja, also klar, wie du schon gesagt hast, er hatte schon starke Leute dabei, Bennett, Hesink da vor allem zu nennen am Berg, aber die Rundfahrt war halt auch sehr wild, es war nie wie bei der Tour de France, wo es oft dieses Jahr nicht, aber wo es sehr kontrolliert ist und am Ende dann quasi der letzte Berg entscheidet, sondern es war sehr viel los, oft waren die isoliert und dann entscheidet eben, wer am stärksten ist und ich glaube, da hat man gesehen, er war einfach am stärksten über die 3 Wochen und konnte das dann ausspielen, also wenn man der stärkste Fahrer ist, ist es nicht so wild, wenn man dann in der Gruppe vorne ist. Für die anderen, die da eher taktische Manöver fahren müssen, ist es da wichtiger.
Ja, und dann war die Tourgestaltung auch noch quasi auf seinen Leib geschneidert, wenn du dieses lange Zeitfahren hast. Auch noch dazu.
Das war natürlich sein Punkt. Da hat er die meiste Zeit rausgeholt. Das war überragend. Das weiß man aber auch, dass Roglič da Zeitfahr-Spezialist ist und darauf hat er wahrscheinlich auch alles ausgelegt. Und dann, wie er es aber an den Bergen verteidigt hat, war ja auch extrem gut. Also er hat ja dann nicht eingebüßt, sondern immer wieder auch selber Attacken reiten können oder zumindest immer mitgehen können.
Absolut, aber Jonas hat es vorhin bei uns im kurzen Vorabgespräch schon erwähnt, ne? Wenn du beim Zeitfahren halt dir deinen großen Vorsprung rausnimmst, dann kannst du halt den Rest eher abwarten.
Ja, genau. Also er hat einfach die Möglichkeit, er muss dann nicht mehr attackieren, er kann seinen Rhythmus durchfahren, das ist auch seine Stärke, er ist ein guter Zeitfahrer, das hilft ihm am Berg. Man sieht es auch bei den anderen Fahrern, dass das so ein bisschen der neue Bergfahrer ist, diese Leute, die sehr lange den gleichen Rhythmus treten können. Tom Dumoulin, Chris Froome, Geraint Thomas sind da zu nennen. Und ich glaube, es hat ihm einfach sehr entgegengespielt, wie ihr es gesagt habt, eben großer Vorsprung daraus geholt. Und dann mussten die anderen immer wieder attackieren, auch schon früh mal eine Attacke setzen. Und dann kommt man am Ende nicht so ganz durch damit.
Ich finde es trotzdem immer noch faszinierend, wie man von so einer Sportart wie Skispringen, die ja so absolute Schnellkraft eigentlich verlangt und so filigran ist, dann zu so einem Ballermonster werden kann auf dem Rad.
Ja, ist stark. Einerseits fährst du den Berg schnell runter und willst weit springen und jetzt fährt er den halt auch noch.
Ja, schnell runterfahren kann er ja sowieso.
Ja. Das ist ja auch jetzt fährt er auch noch schnell rauf.
Jetzt fährt er auch noch sehr schnell rauf. Ja, aber was bedeutet das jetzt für Jumbo-Visma? Wir wissen alle, im nächsten Jahr kommt Dumoulin. Roglic hat sich jetzt natürlich endlich in so eine Position gefahren, wo er auch Ansprüche stellen kann. Das, was wir vor der Vuelta mal angesprochen hatten, es ist diese Tour, wo er mal liefern muss jetzt. Weil die vergangenen Grand Tours war er dann vielleicht auch mal als Leader da, aber hat es eben nie ganz geschafft. Und jetzt ist er Vuelta-Sieger. Und kommt Dumoulin kommt aber auch.
Jetzt hat er geliefert, aber was es im Endeffekt heißt, wenn Jumbo-Visma das clever macht und eine gute Taktik sich zurechtlegt und mit den Fahrern die gescheit einordnet, heißt es vor allem für uns Radsportfans, wie wir es ja auch in Folgen vorher schon mal angesprochen haben, dass wir nächstes Jahr ein Team haben, das Ineos vielleicht mal Konkurrenz machen kann. Dass wir so ein weiteres Superteam haben, wenn die sich eine gute Taktik zurechtlegen mit den Fahrern, die sie haben jetzt im Team. Sind die so vielseitig, auch so viele Topfahrer dabei?
Würde ich nicht sagen. Also du kannst Roglic und Dumoulin nicht beide zur Tour de France schicken. Das geht absolut in die Hose. Das ist das genau, was Movistar so abstürzen lassen hat in den letzten Jahren.
Glaube ich nicht. Ich sehe, dass sie beide mitnehmen oder zumindest Kreuzweig auf jeden Fall dabei haben als Absicherung.
Aber nicht Roglic einen Rundfahrtensieger, wenn du den zusammen mit Dumoulin da hinschickst, das wird nicht gut gehen.
Ja, man hat es jetzt bei Ineos auch gesehen, die haben es auch hinbekommen. Also, ich glaube,
das sind alles keine Rundfahrtensieger, Leute. Über Ineos da.
Geraint Thomas,
Thomas Froome, und
Bernal
und
so. Du musst dich nur einigen, zusammen. Das ist das, was ich meine.
Ja, aber die haben sie alle im selben Team geholt. Das ist nicht.
Ja, aber sie haben beide. Ja, sie war, sind beide da.
Aber das ist das,
was sie im Team aufgebaut.
Das ist das, was ich meine mit, wenn. Das Team das gut hinbekommt, wenn die eine gute Kommunikation hinbekommen und die Rollenverteilung so festlegen, dass das nicht irgendwie chaotisch wird, sondern dass sie das gut hinbekommen. Ja, wenn da einer von beiden zurückstecken könnte.
Ich glaube, das ist mit zwei solchen Fahrern nicht möglich. Also Dumoulin hat schon bei Sunweb die Ansprüche gestellt, er will mehr Bergfahrer im Team haben, um die Tour zu gewinnen. Das ist sein ganz klares Ziel, er will die Tour gewinnen. Und Roglic wird nach der Vuelta, also Giro wäre das nächste Ziel. Deswegen, ich glaube, mit dem Giro könnten sie ihn so ein bisschen besänftigen, wenn sie ihn zur Tour schicken nur und nicht zum Giro. Glaube ich, könnte es bei Roglic und Dumoulin krachen.
Ja, er wird auf jeden Fall, also Roglic wird auf jeden Fall eine Rundfahrt jetzt mit dem Sieg im Rücken, bekommt auf jeden Fall eine Rundfahrt als Kapitän, wo er sich voll drauf...
Und es muss eine höhere sein als die Vuelta, also
ja, Giro. Auch selbst wenn es die Vuelta wieder ist für ihn, denke ich, ist es damit d'accord. Er braucht halt diese Rolle, dass er eine Grand Tour gewinnen kann. Oder ihm das Team die Möglichkeit gibt. Für Kreuzweig ist es jetzt ein bisschen bitter gelaufen die ganze Saison. Er war auch gut drauf eigentlich.
Ja, Dritter, aber auf dem Tourpodium zu stehen, ist jetzt nicht so bitter
gelaufen. Ja, aber jetzt kommt Tom Dumoulin und eben Roglic gewinnt die Vuelta. Das heißt, er ist so ein bisschen jetzt der dritte Mann. Das heißt, ich glaube, für Roglic findet man da auf jeden Fall einen Platz. Aber für Kreuzweig wird es nochmal schwerer, da seinen Platz zu finden, glaube ich.
Es ist auf jeden Fall eine spannende Situation, der sich Jumbo wahrscheinlich früh jetzt im Herbst, Winter annehmen muss. Weil da werden die Weichen gestellt fürs kommende Jahr. Und wie es bei Movistar geändert hat, haben wir gesehen. Und die Gefahr sehe ich tatsächlich bei Jumbo auch ein bisschen.
möglich ist es. Die scheinen aber bisher immer die bessere Taktik zu haben.
Das ist natürlich richtig. Es ist auch fies, Jumbo mit
Movistar zu vergleichen. Man muss auch sagen, 2018 waren ja auch Roglic und Kreuzweig zusammen bei der Tour und da hat es nicht, ist nicht in einem Desaster geendet.
Aber da war Roglic auch noch nicht der Roglic, den wir heute haben.
Aber genauso erfolgreich. Oder war halt genauso erfolgreich, aber er hat auch eine super Platzierung gefahren und da haben sie es hinbekommen. Ich bin da noch relativ zuversichtlich. Würde ich mal abwarten, ob es wirklich so schlecht läuft. Würde ich nicht schwarz sehen für Jumbo Visma.
Auf jeden Fall natürlich auch ein guter Zeitfahrer, der in einem Teamzeitfahren oder sowas für Dumoulin das Tempo machen könnte. Also, dass er weiterhelfen würde, weil in so einem Team ist klar. Es ist nur
die zwei besten Zeitfahrer wahrscheinlich.
Der Welt.
in einem Teamzeitfahren. Wird spektakulär.
Und dazu noch Tony Martin.
Ja, Tony Martin. Vielleicht kriegen sie noch Rowan Dennis dazu. Ne? Oh. Dann können sie ihn einfach Zug bilden.
Einfach nur Zeitfahren.
Ja, Tony Martin, wo wir es gerade angesprochen haben, wenn wir nochmal zur Vuelta kommen, bitter für ihn. Die nächste Rundfahrt, die er nicht zu Ende fahren kann.
Ja, gestürzt mit Roglic zusammen. Musste aufgeben, Roglic zum Glück nicht so viel passiert. Tony Martin sah übel aus, aber jetzt kam schon die Nachricht, er fährt die WM mit. Also waren offensichtlich nur oberflächliche Verletzungen, konnte da nicht weiterfahren. Auch dann nicht mehr so wichtig jetzt am Schluss, aber für ihn natürlich bitter. Er wäre natürlich gerne auf dem Foto dabei gewesen. Er hat seinem Kapitän geholfen, das Ding zu gewinnen. Hat nicht geklappt. Aber ich glaube, er kann trotzdem wieder, hat wieder eine super Arbeit geleistet für Jumbo Visma.
Wenn wir schon bei dem Sturz sind, dann können wir zu unserer neuen Kategorie kommen, die wir letzte Woche eingeführt haben, die jetzt wöchentlich wahrscheinlich Teil dieser Sendung sein wird. Einen kleinen Rant auf Movistar. Wir haben es leider immer noch nicht geschafft.
Mensch, Movistar.
Ja, wir haben es noch nicht geschafft, einen Opener zu produzieren, aber
jetzt kommst du wieder mit dem Radiofachjargon.
Ja,
ein Opener. Kann man das, vielleicht, wahrscheinlich versteht man das auch so.
Halt,
wir brauchen unsere so weibliche Stimme. Froni muss nochmal kommen und uns nochmal einsprechen. Mensch, Movistar.
Das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen
angehen. Dann noch eine lustige Musik untermachen.
Movistar wird noch öfters Thema sein, aber
ja.
Nach dieser Vuelta war es diese eine Szene, die jetzt nochmal in der vergangenen Woche für viel Aufruhr im Radsport gesorgt hat, viel Hass, auch in den sozialen Netzwerken. Movistar ist erst nämlich richtig losgefahren, als Roglic da gestürzt war und haben dann versucht, vorne das Tempo zu machen und diese Situation auszunutzen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, muss ich tatsächlich persönlich sagen. Klar, immer blöd, wenn ein Fahrer, so wie in diesem Fall, nicht selbst zu Sturz kommt, sondern halt irgendwie dann in so einen Sturz verwickelt ist, wenn es dann auch noch der Gesamtführende ist, dann ist es vielleicht schon angebracht zu warten. Trotzdem, irgendwie finde ich, es wird immer unterschiedlich gehandhabt. Also wir hatten bei der Tour, hatten wir auch was, wo Geraint Thomas gestürzt war. Der ist über eine Flasche gefahren, dafür konnte er auch nicht viel. Aber da war es halt schon kurz vor Ende der Etappe. Aber da war es okay, dass die vorne weitergefahren sind. Also wann ist es jetzt moralisch in Ordnung, Gas zu geben und wann nicht?
Ja, ist schwer. Ich glaube generell, das Führungstrikot spielt immer noch mal eine Rolle. Also wenn man im Führungstrikot ist, dann glaube ich, hat es noch mal eine höhere Bedeutung, wenn man in so einen Sturz verwickelt ist. Movistar hat danach auch nochmal gesagt, ja, sie wollten eher an der Windkante fahren. Also es war eine Etappe mit sehr viel Wind und es gab schon einige, es ist einige Male auseinandergebrochen, aber sie haben da eben so drauf getreten und da muss ich schon sagen, okay, da hätten sie vielleicht kurz warten können, bis er wieder reinfährt und dann hätten sie es auch machen können. Also es war jetzt nicht, dass sie da irgendwie die Not gehabt hätten, jetzt da 5 Kilometer voll durchzuziehen, sondern sie hätten einfach kurz warten können, bis er ins Feld rollt und dann hätten sie wieder ihre Attacke starten können.
Ja, auf der anderen Seite, wie oft lässt du dir deine Taktik, die du für eine Etappe zurechtlegst, irgendwie von solchen Ereignissen nochmal beeinflussen? Also ich verstehe den Ansatz ja absolut und ich verstehe auch tatsächlich, dass man sich aufregt, aber auf der anderen Seite, du legst ja für eine Etappe an bestimmten Punkten irgendwie auch einen Plan zurecht und dann stürzt dann einer und dann wirfst du als Team. Gut, das ist noch Movistar gewesen, bei der Taktik ist eh fraglich, aber jetzt mal ernst, also wie weit lässt du das beeinflussen, dann stürzt 5 Kilometer später, stürzt er vielleicht nochmal. Da ist halt wirklich die Frage, ziehst du dann deine Taktik einfach durch? Und ich muss tatsächlich sagen, klar, es gibt auch dieses Ding, das Führungstrikot hat nochmal eine gehobenere Stellung, aber das finde ich ganz persönlich, kann man jetzt blöd finden oder nicht. Sollte es eigentlich nicht, weil ob der Zweite, der Dritte oder der Vierte im Gesamtklassement stürzt oder ob es jetzt der Erste ist, das finde ich, sollte keinen Unterschied machen.
Das also, ist eben genau das Ding. Und ich frage mich
halt, weiß nicht, warum da das Führungstrikot immer nochmal sowas Höheres hat, weil also der Zweite fährt genauso um den Gesamtsieg mit wie der Erste. Und klar, er trägt das Trikot verdient, aber also es geht ja um den an sich ums Prinzip. Und da finde ich, sollte das Führungstrikot keine Rolle spielen.
Vor allem, bei frühen Etappen hat halt oft irgendjemand dieses Führungstrikot und wenn dann
da hält auch niemand.
Genau, und wenn dann der Top-Favorit aber stürzt, dann nur weil er dann in dem Zeitpunkt noch nicht das Trikot hat. Finde ich auf jeden Fall, ja, bisschen nebulös, diese ungeschriebene Regel, wann macht man es und wann macht man es nicht. Vor allem, weil halt bei diesen Stürzen so oft diskutiert wird, wer schuld ist. Ist jetzt der Fahrer selbst schuld gewesen? Wurde er in den Sturz verwickelt?
Also ich glaube, bei so einem Sturz wie jetzt, so ein richtiger Massensturz irgendwo im Feld, da ist es, würde ich bei meinem Argument bleiben und sagen, okay, da wartet man schnell, bis alle wieder da sind, einfach weil es so ist, oder finde ich einfach eine faire Nummer. Wenn er aber alleine stürzt, also wenn man in Vierergruppe ist und er schafft einfach die Kurve nicht oder er verschaltet sich und die Kette springt runter, ja, dann ist es irgendwie ein eigenes Problem.
Sehe ich ähnlich, ja.
Ansonsten, wenn wir schon bei Movies da sind, Platz 2 bei dieser Grand Tour herausgefahren durch Alejandro Valverde, den Opi.
Platz 2 und 4.
Platz 2 und 4, ja. Nairo Quintana dann auf 4. Platz 9 noch Marc Soler und trotzdem...
Der arme Tropf.
Wo hätte er sein können, wenn er nicht hätte warten müssen?
Trotz 3 Leuten unter den Top 10 ist es mal wieder ein absolutes Desaster eigentlich, wie diese Tour verlaufen ist für Movistar.
Ja, sie sind wieder angereist und es hat dann wieder nicht wirklich geklappt. Sie haben es irgendwie geschafft nach dem Ruhetag, Nairo Quintana in dieser absoluten Freak-Etappe, wo im Durchschnitt 50,7 km/h über 200 Kilometer lang gefahren wurde. Da
auch noch drüber sprechen, ja.
Da hat er 5 Minuten rausgeholt, war auf einmal wieder auf Platz 2, hat dann nicht die Form, um es zu halten, und dann haben sie am Ende doch Valverde vorne. Also es war die komplette Tour, war nicht ganz klar, wer ist der Kapitän, wer hat überhaupt die beste Form, das wusste man auch nicht. Also es war auch gar nicht so einfach, glaube ich, zu bestimmen, wer der Kapitän ist, weil man nie wusste, wer wirklich stärker ist. Und am Ende ist jetzt der zweite Platz geworden für Valverde. Ich glaube, sie sind fast zufriedener mit ihm auf Platz 2 wie mit Quintana. Der verlässt ja das Team. Mit Valverde haben sie einen Spanier im Weltmeistertrikot, der da Platz 2 belegt. Ich glaube, mehr kann man von dem alten Mann auch nicht mehr erwarten.
Quintana ist für mich auch einfach so ein Rätsel wie Movistar an sich selber auch. Also grundsätzlich, das regt mich persönlich auf, dass er grundsätzlich das Gegenteil macht von dem, was wir in einer Folge besprechen. Also erheben wir ihn zu einem Favoriten, kackt er danach brutal ab, kritisieren wir ihn, hat er einen Tag später letzte Woche bei dieser Etappe einfach 5 Minuten auf den Rest des Gesamtklassements gut gemacht. Wie kannst du solche Etappen haben, wo du gewinnst, wo du einmal 5 Minuten gut machst und dann aber trotzdem so weit weg von der Spitze sein?
Ja, weil dieser du Mann, davor aber auch so viel verloren hast.
Ja, genau. Wie kann dieser dann Mann so unkonstant fahren? Wie kann der in gewissen Etappen mal so krass unterwegs sein und dann wieder so? Also das ist.
Aber nur dann wird er weggelassen. Sonst wird ja jede...
Ja.
Ah, ja, klar. Bei der Etappe
war
es tatsächlich.
Bei der Etappe war was anderes.
Sie haben sie wollten ihn schon einfahren, aber dadurch, dass vorne 45 Mann waren und der Koine Quickstep 7 Fahrer, nochmal, 7 Leute in der Ausreisegruppe hatte und die einfach vorne ein Teamzeitfahren gemacht haben mit ein bisschen Unterstützung von Bora und Movistar hat er auch noch ein paar vorne. Es ging einfach nicht. Jumbo Visma wollte die einfangen, aber die hatten auch nicht die Leute dann da, 10 Leute, die ein Mannschaftszeitfahren machen. Einzufahren.
Ja, die Etappe muss man an sich nochmal rausheben. Ja, sowieso.
Gilbert gewinnt am Ende.
Gilbert hat gewonnen. Also, es war ein Weltrekord für eine Etappe mit mindestens 200 Kilometern, was den Geschwindigkeitsschnitt angeht. 50,6 km/h. Das ist komplett brutal. Erwähnenswert dazu auch noch Jonas Koch, der Deutsche auf Platz 6.
Ja.
Also auch der war da sehr schnell dabei. Das war wirklich
eine gute Tour gefahren.
Absolut, also. Ja. Aber diese Etappe an sich war sowieso vogelwild und unfassbar spektakulär und schnell.
Ja, war richtig gut. Und da kommt eben auch was zur Geltung. Quintana verliert eigentlich nie auf der Ebene Zeit. Das ist einer von den Fahrern, die bei Windkanten immer in der richtigen Position sind, die auch auf Kopfsteinpflaster bei der Tour de France, obwohl er sehr, sehr klein aussieht, nie ein Problem haben, dass sie da Zeit verlieren. Er schafft es am Berg nicht mehr ganz dran zu bleiben, aber er hat diese Durchsetzungsstärke, auf Flachetappen in die richtige Position zu kommen. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, wenn man ihn einschätzt, weil er immer... Man kommt in die Berge und dann ist er vorne dabei, weil er einer von den wenigen ist, die irgendwie noch keine Zeit verloren haben. Und dann am Berg verliert er immer ein bisschen Zeit. Und dann gewinnt er durch Etappen, durch clevere Taktik auch hin und wieder Zeit. Und ja, da kommt er immer wieder nach vorne.
Ja, man muss zu Quintana letztlich einfach auf den Punkt auch sagen, wenn der Mann besser Zeit fahren könnte. Also wenn du es anschaust, er hat 3 Minuten 46 am Ende Rückstand auf Roglic. Über 3 Minuten hat er bei dieser einen Zeitfahretappe verloren. Also wenn er beim Zeitfahren dran wäre, wäre er ganz vorne. Das ist halt diese krass große Schwäche, die ihm halt zur absoluten Spitze fehlt.
Da fehlt ihm Gewicht. Ja. So bitter es ist,
Ja gut, aber andere haben auch nicht das Gewicht und schaffen es trotzdem. Aber also Evenepoel ist auch nicht so viel größer. Ja, mit 61 Kilogramm auch nicht deutlich schwerer. Also
bessere Hebel wahrscheinlich. Also das ist ja was Froome zum Beispiel, er hat auch nicht viel Kraft, aber der hat enorme Hebel, mit denen er da kurbeln kann. Das fehlt halt Quintana auch, das ist schon ein Problem.
Und tatsächlich scheint mir Quintana doch nicht so gut auf dem Rad zu sitzen bei Zeitfahren. Also der rutscht ja relativ viel, hat auch nicht die Position. Das ist ja auch eine Wissenschaft auf jeden Fall für sich. Wer auf jeden Fall bei dieser Vuelta richtig Spaß gemacht hat, ist im Team Emirates Tadej Pogacar. Was für ein Senkrechtstarter, brutal.
Für mich der Fahrer der Vuelta, muss ich ehrlich sagen. Also der spektakulärste, der attraktivste, von der Fahrweise her.
Meinst du vom Aussehen her?
Sehr gut, Bergi.
Ja, einer muss ihn ja machen. Drei Etappensiege springen am Ende für ihn raus. Da. Allein bei der vorletzten Etappe am Samstag hat er nochmal ein unfassbar starkes Solo gefahren. Hat er sogar Valverde nochmal kurz ins Schwitzen gebracht, weil der ist dann auf einmal, Quintana hat er dann überholt und war dann zwischenzeitlich, glaube ich, kurzzeitig auch im virtuellen Klassement schon mal vor Valverde. Und ich glaube, da war es bei Movies da echt, die haben ihn so fahren lassen und irgendwann haben sie gemerkt, Junge, der ist schon, der baut den Vorsprung immer weiter aus. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen Gas geben, dass er nicht auch noch auf Platz 2 fährt. Also unfassbar guter Mann, guter Fahrer. Also hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen.
Ohne Angst fährt er Platz 3 am Ende. Weißes Trikot bei seiner ersten Grand Tour. Er kann sehr, sehr zufrieden sein mit dieser Vuelta. Und Team Emirates, die sind sicher auch nicht unglücklich, ihn in den Reihen zu haben.
Und weil wir ihn schon so loben, kommen wir doch gleich noch zur ersten Kategorie. Da geht es nämlich auch um ihn.
Strawazen.
Thomas hat mal wieder ein paar Werte rausgesucht. Tadej Pogacar, es geht um die Etappe 20.
So ist es.
Mit 1,32 Vorsprung hat er sie vor Valverde gewonnen. Und das sind die Zahlen dazu.
Das waren genau die wir gerade angesprochen haben. Und bevor wir zu den absoluten Zahlen kommen, muss man das für die Leute, die unter euch die Strava haben, kennt ihr das, wenn man eine Aktivität hochlädt und dann kommen alle Segmente von Start bis Ende nacheinander aufgelistet. So war es auch bei dieser Etappe, die Etappe 188 Kilometer lang. Und er hat einige Segmente, da fährt er schon mal hier, dieses Symbol, dieser goldene Pokal mit einer Zahl drauf, da ist mal eine 8 drauf für 8 beste Zeit auf diesem Segment, mal eine 10. Bei manchen Segmenten kommt gar nichts und man sieht ganz genau, wo seine Attacke losging. Ich werde das auch gleich bei uns auf die Insta-Story hochladen, ein Video, weil auf einmal kommt da diese Krone, das Symbol für den King of the Mountain, den besten aller Zeiten in diesem Segment, und dann hören die Krone nicht mehr auf. Du hast davor gar nichts, dann kommt Bong, 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 Bong. Holt ihr hier nur noch, kommst, ich müsste jetzt gerade mal nachzählen, ich überschlage es einfach mal, auf den letzten 20 Segmenten holt er hier 17 Koms, überall der Beste gewesen, und du erkennst genau, wo hat er seine Attacke gestartet und wo war er da der Schnellste, und das sind wirklich. Das sind Segmente hier, der vorletzte Anstieg, auch nochmal 14 Kilometer mit durchschnittlich 6% Steigung um Stück. Die fährt er mit einem Schnitt von 25 km/h und 346 Watt im Schnitt. Und das war ja auch noch nicht das Ziel. Das sind alle Wattwerte jenseits der 300. Hier am letzten Stück nochmal 399 Watt, hier zwischenzeitlich mal 408 Watt. Man kann das auf dieser Etappe gar nicht auf ein Segment beschränken, weil er einfach alle holt. Oh, zwischendrin kommt man Platz 4 und ein Platz 5 auf einem Segment. Da muss
schwach.
Das waren die Abfahrten. Da war er nur Viertbester. Aber selbst da, auf dem letzten Stück der Abfahrt,
das ist peinlich,
auf dem letzten Stück der Abfahrt hat er sich auch nochmal mit 58,5
Okay, der wird nie eine Grand Tour gewinnen, wenn er da Vierter und Fünfter nur ist in der Abfahrt.
Ja, und dann gut. Die letzten drei Segmente auf der Etappe auch nochmal geholt. Das letzte Stück auch nochmal ein Anstieg, 30 km/h im Schnitt bei 4% Gefälle. Das muss man sich mal überlegen. Für jeden Hobbyfahrer, wenn ihr für euch eine Rundfahrt macht, so Lukas, wir beide heute, so ein 30er Schnitt, das ist schon schnell. Das ist schon,
ich bin heute keinen 30er Schnitt gefahren.
Ja, aber wenn, dann wäre es schon eine ganz flotte Etappe.
Der Kev, wie er einfach davon ausgeht.
Kleiner 30er Schnitt.
Ja.
Hä, bist du heute kein 40er Schnitt? Einfach so, bist du nicht 400 Watt geballert? Das ist
absurd. Nein, aber ein 30er Schnitt ist, denke ich, für einige Hobbyfahrer auch mal realistisch. Das ist jetzt nicht langsam, natürlich, aber das kann man schon mal fahren. Wenn man auf jeden Fall fährt er diese 30 km/h einfach immer noch mit einem durchschnittlichen Steigung von 4%. Also das ist nicht krass steil, aber es geht halt bergauf und der fährt er immer noch mit 30,8 km/h durch.
Jonas, wage es nicht, Thomas Gerlich für solche Aussagen zu kritisieren. Da wird er fuchsteufelswild.
Wenn Thomas mich trainiert, dann fahre ich bald 35.
So ein Blödsinn.
Zum glaub, Aufwärmen.
Jeder der 5 Leute, die diesen Podcast hören, denkt, ich könnte krass Radfahren oder so, weil ihr mich immer so blöd darstellt, als ob ich so...
Es ist immer, hey, das ist mega das Kompliment.
Es ist ja auch sehr nett, aber ihr hebt mich so hoch.
Immer
so,
zur Vergleichsgruppe halt.
Ja,
schon. Okay. Wir können das nicht.
Ja, Lukas ist auch wieder auf dem
Rad. In diesem Podcast ist jeder dritte Radfahrer gut. Das ist die Vergleichsgruppe.
Ich fand generell
und jeder dritte fährt fast gar nicht. Das muss man auch dazu sagen.
Jonas, ich bin auch dafür, dass wir, bevor jetzt die Saison wirklich jetzt, und sie geht schnell zu Ende, ich war letzte Woche, bevor wir gleich Ausreißer, Ausrutscher kommen, einen Teaser schon mal weg, für mich ist der Ausrutscher, dass die Rollensaison wieder losgeht, weil es wird langsam so kalt. Ich habe letzte Woche schon das erste Mal auf der Rolle trainiert und wir werden noch zusammen als Dreiergruppe eine Ausfahrt starten. Jonas.
Auf der Rolle?
Nein. Wir fahren nochmal raus.
Okay.
Wir werden es begleiten. Freue ich mich drauf.
Zurück zu Tadej Pogacar, denn über den muss man natürlich noch zukunftstechnisch ein bisschen reden. 20 Jahre alt, er ist der jüngste Grand Tour Podestgewinner? Nee.
Podiumsplatzierte.
Platzierte, der seit 45 Jahren, 45 Jahre ist er sogar. Uiuiui, 1974 war der letzte. Mal wieder aufs Podium fährt. Also das ist auf jeden Fall ein absolutes Supertalent.
Ja, riesiges Talent. Er hat das letztes Jahr schon eben bei dieser Nachwuchsrundfahrt angewiesen. Dieses Jahr schon sehr stark gefahren. Tour of California gewonnen. Auch ein stark besetztes Etappenrennen. Und jetzt eben hier Platz 3 bei der Vuelta. Da ist einiges möglich für ihn, glaube ich. Team Emirates wird wahrscheinlich gut daran tun, seinen Vertrag noch relativ zeitnah zu verlängern. Einfach, dass sie ihn sicher unter Vertrag haben, wie es De Koenig Quickstep auch mit Evenepoel eben gemacht hat. Ein bisschen höheres Gehalt. Und dann haben sie da einen, der vielleicht nicht nächstes Jahr eine Grand Tour gewinnen wird, aber auf Sicht, so in den nächsten 4-5 Jahren mit Sicherheit mal eine gewinnen kann und wird.
Ja, und es geht weiter, diesen Trend, den die ganze Saison oder das Radsportjahr 2019 so gezeigt hat, diese ganz jungen Fahrer, die ganz oben mithalten können. Also Pogacar hat nicht mehr unfassbar viel jetzt zum Beispiel auf Roglic gefehlt. Ne? Beim Zeitfahren muss er noch ein bisschen mitarbeiten, er muss noch diese Konstanz über 3 Wochen reinbringen, weil seine erste Woche vergleichsweise die langsamste war, in der dritten Woche war der immer vorne mit dabei oder gewinnt auch mal Etappen und das mit 20 Jahren. Also
wird sicher nochmal einen Unterschied geben bei der nächsten Grand Tour, da ist er eben nicht mehr der 20-Jährige, der noch nie eine Grand Tour gefahren ist, sondern die anderen schauen jetzt auch mal auf ihn und da wird er sicher mehr begleitet werden. Hat er sicher so ein bisschen Bonus gehabt dieses Mal, ist auch zuvor noch keine Grand Tour gefahren, kam also relativ frisch jetzt zu Huelta, aber trotzdem natürlich ein Riesenergebnis und da ist sicher einiges zu erwarten. Auch wenn man, denke ich, den Druck da nicht zu hoch legen darf, muss man mal abwarten, ob das jetzt nächstes Jahr schon wieder so klappt. Huelta ist ja auch immer, wir haben es bei Enric Maas gesehen.
Das ist eben genau der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte.
Ja.
Enric Maas, vergangenes Jahr Zweiter bei der Huelta, ein junger Fahrer, der danach natürlich auch so ein bisschen... ja, in der Verantwortung steht. Er sollte dieses Jahr als Helfer für Alaphilippe am Start sein bei der Tour de France. Zumindest hat er sich dann zum Helfer entwickelt, als auf einmal Alaphilippe als Toursieger in Frage kam. Und ist daran so ein bisschen gescheitert.
Ja, gut, gescheitert würde ich auch nicht so wirklich sagen. Er war lang in den Top Ten und dann ist es einfach ein Unterschied von der Vuelta zur Tour de France. Ist dann rausgefallen, konnte nicht mehr mithalten, aber ich glaube, das ist so dieses Stehvermögen, das die jungen Fahrer da noch lernen müssen. Egan Bernal hat das, komplette Ausnahmefahrer, aber man hat es gesehen, Pinot war auch in jungen Jahren sehr, sehr gut, hat dann ein Loch gehabt, kommt jetzt wieder zurück auf einem richtig, richtig guten Niveau. Also ich würde da auch bei Enric Maas nochmal abwarten.
Also du würdest die 2 Fahrer mit zweierlei Maß messen?
Richtig, oh. Lukas, sehr gut.
Entschuldigung, der musste sein.
Irgendwann. Ja, aber ich meine, der Trend dieses Jahr, die Gewinner dieses Jahres, Auffälligkeiten waren schon die jungen Fahrer. Bernal mit 22 die Tour gewonnen. Jetzt hatten wir Tadej Pogacar mit 20 Jahren bei der Vuelta für Aufsehen gesorgt. Evenepoel mit 19 Jahren Europameister geworden. Also sind schon sehr viele sehr junge Fahrer, die dieses Jahr für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben.
Auch jetzt bei der Vuelta wieder. Also nicht nur Pogacar und Lopez, die unter den Top 5 waren. Lopez am Ende Fünfter geworden, auch noch fürs weiße Trikot gefahren. Obwohl er auch schon jetzt Ewigkeiten eigentlich dabei ist im Zirkus. Aber James Knox zum Beispiel ist von De Koenig Quickstep noch zu nennen. Hatte ja auch irgendwann dann Probleme, war davor aber immer in den Top 10. Guter Fahrer, denke ich. Sergio Higuaita von Education First hat noch eine Etappe gewonnen, auch in einem super Solo-Ritt. Sicher auch einer, auf den man nochmal einen Blick werfen kann in der Zukunft. der so ein bisschen die Rolle da vom Kapitän in Anführungszeichen bei Education First übernommen hat, nachdem Rigoberto Urán ja nach dem Sturz ausgeschieden ist. Also auch bei Duelta ist wieder so, hat man es gesehen, da sind einfach einige Fahrer, die sonst noch nicht die Kapitänsrolle haben, dürfen da mal mit und versuchen aufs Gesamtklassement zu fahren.
Ein Fahrer, von dem du in den letzten Tagen sehr geschwärmt hast, ist auf Platz 8 am Ende gefahren, Karl-Frederik Hagen. Über den wollen wir noch genaueres wissen, denn der ist eigentlich relativ unbekannt gewesen vor dieser Vuelta.
Ja, absolut. Auch seine erste Grand Tour. 27 ist er inzwischen schon. Ich habe mich immer wieder gewundert, wer es ist. Ich kannte ihn nicht wirklich und habe da mal ein bisschen nachgeschaut. Also seine erste Grand Tour und ist auch erst seit diesem Jahr in den Or-Kategorie-Teams, war davor immer in kleineren Teams unterwegs, ist jetzt zu Lotto Soudal gekommen. Und ja, der kann sehr, sehr happy sein. Platz 8. Sehr viel besser kann das wahrscheinlich nicht laufen für ihn bei so einem doch kleineren Team, das nicht wirklich auf Rundfahrtsiege geht. Ich glaube, da sind alle mit zufrieden bei der ersten Grand Tour.
Nur mal, um kurz ein paar Namen zu nennen, die er geschlagen hat.
Max
Dylan Teuns, Jakob Fuglsang, Marc Soler, Mikel Nieve, Ruben Guerrero,
also
Nicolas Ede.
Er hat schon, also er ist einfach ein gutes Rennen gefahren. Und,
Luis Leon Sanchez.
Ja, der ist ja kein, der ist kein Etappen, der ist ja kein...
ja, aber trotzdem.
Kein, also ja, er ist einfach eine super Rundfahrt gefahren, sehr unauffällig, weil es nie wirklich, dass er ganz vorne da mal für einen Etappensieg in Frage gekommen ist. Aber wirklich, glaube ich, 12 Minuten 54 am Ende Rückstand auf Roglic, alles im Rahmen, alles super. Und mal sehen, wo sich der noch hinentwickelt, ob er da eine Möglichkeit hat, vielleicht auch mal unter die Top 5 zu kommen. Muss man mal sehen.
Dann haben wir das rote Trikot. Und auch das Nachwuchstrikot, das weiße, besprochen. Fehlt das grüne Trikot, das relativ schnell erklärt ist. Roglic darf mit zwei Farben nach Hause fahren.
Der beste Sprinter holt sich auch das Punktetrikot. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, lag auch viel an der Streckenführung. Hatten wir letztes Mal ja schon besprochen. Kaum Möglichkeiten für die Sprinter. Roglic ist da immer vorne dabei. Holt sich dann mit Vorsprung vor ihm Pogacar, der Zweiter wird, und dann Sam Bennett, der, sagen wir mal, zumindest die Trophäe des erfolgreichsten Sprinters mit nach Hause nehmen darf.
Auf Platz 4 in dieser Trikotwertung, John Degenkolb, der das auch schon mal gewonnen hat, hat gesagt, das war für ihn die schwerste Grand Tour, die er seit langem gefahren ist. Also die Streckenführung war tatsächlich sehr, sehr berglastig, und dadurch ist eben dann dieses grüne Trikot auch zu Primoz Roglic gewandert. Trotzdem muss man da mal über die Sprinter sprechen. Sam Bennett ist natürlich sehr stark gefahren, hat vor allem in der ersten Woche da seine Etappe gewonnen. Philipp Gilbert sah sehr gut aus.
Ja.
Zwei Etappensiege.
Eben diese Etappe 17 mit über 50 km/h im Schnitt. Da sieht man einfach, was er für ein Stehvermögen hat. Wie gut er ist, er kennt es von den Klassikern, über 200 Kilometer hart zu fahren, und dann hat er einfach den Punch am Ende, da nochmal was zuzulegen. Beeindruckend von ihm.
Und dann haben wir natürlich noch Jakobsen. Hat dann auch die prestigeträchtige Etappe nach Madrid gewonnen am letzten Sonntag. Und
auch von De Koninck Quickstep wieder mal Richese.
Natürlich, aber Jakobsen auch wieder mit zwei Etappensiegen.
Super Fahrer.
Sie fragen sich ja alle so, ja, wie wird das nächstes Jahr ohne Viviani werden? Ich glaube, mit den Anfahrern kannst du da hinstehen, wenn du willst. Also nicht, wen du willst, du brauchst natürlich das Talent, aber ich sage, dafür reicht das Talent von Fabio Jakobsen aus, um auch eine erfolgreiche Sprintsaison hinlegen zu können. Ob er jetzt Tour de France-Etappen gewinnen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber er sah zumindest sehr gut aus, wenn Richese ihn reinfährt.
Ja, und ich habe es mir auch noch aufgeschrieben. De Koninck, die finden immer wieder Leute, die gewinnen können. Remy Cavagna hat auch noch eine Etappe gewonnen in einem ebenfalls beeindruckenden Solo-Ritt. War davor schon mal Zweiter beim Zeitfahren eben und Platz 3 auf dieser Hammer-Etappe 17. Also die finden immer wieder einen, der einfach ein Rennen gewinnen kann. Die schicken die Leute hin. Irgendeiner ist dann in der Form, dass er eben einen Sieg holen kann. Deshalb wage ich da keine Prognose für De Koninck nächstes Jahr. Da wird sicher irgendeiner wieder da sein und auf einmal zwei Sprintetappen bei irgendeiner Grand Tour gewinnen.
Dann zur Vollständigkeit halber noch Sieger des Bergtrikots, das dann am Ende doch nicht mehr ganz so spannend war, wie es zwischenzeitlich aussah. Da haben noch ein paar mehr drum gekämpft. Oder sagen wir so, es war ein Duell zwischen Ankel Madrazo-Ruiz und Geoffrey Bujard. Mein Französisch mal wieder ausgezeichnet. Auf jeden Fall hat es der Franzose gewonnen. Deutlich dann am Ende mit 32 Punkten. sah dann einfach besser aus als Ruiz und letztendlich hat sich kein anderer mehr drum gekümmert, dieses Bergtrikot zu holen. Also das blau-weiß gepunktete Trikot geht nach Frankreich, ähnlich wie wir das bei der Tour de France schon hatten. Auch da natürlich ein französischer Bergtrikot-Sieger.
Das war's mit den drei Grand Tours 2019.
Ja, Wahnsinn. Ist schon wieder vorbei, die Radsport-Saison. Sehr traurig tatsächlich.
Ja, kommt ja noch die WM?
Die WM, die kommt auf jeden Fall noch. Dazu jetzt schon mal als Teaser werden wir nächste Woche dann nochmal eine Spezialfolge rausbringen, die sich mit dieser Weltmeisterschaft beschäftigt. Eine Kategorie haben wir noch auf jeden Fall auf dem Zettel stehen. Das sind die Ausreißer und Ausrutscher.
Ausreißer und Ausrutscher.
Mein Ausreißer des Tages ist ein Heiratsantrag, den wir gesehen haben bei der Vuelta.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Und zwar Radprofi Esquerra macht Heiratsantrag. Das sind die Überschriften, die im vergangenen Woche durch die sozialen Netzwerke gegeistert sind. Thomas, du bist...
Das ist ein Ausreißer für dich. Ich warte war die ganze Zeit auf deine Erklärung. Nee, erklär doch mal, was... Also.
Na, im Endeffekt, während dem Rennen ist er hingefahren ans Teamauto. Da saß seine Frau, also jetzt bald Frau, seine Freundin drin. Dann holt er einen Ring und übergibt ihn der...
Ey, das ist für mich ein absoluter Ausrutscher. Also da würde ich mal ganz vehement widersprechen. Heiratsanträge im Fernsehen, das finde ich ist ja eh immer so eine Sache. Natürlich ist das medial super und das geht viral und alles Mögliche. Aber da den Heiratsantrag, als ich das Video gedacht, ich fand das so peinlich. Mir tat die Frau auch so leid. Die träumt wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang von einem wunderschönen Heiratsantrag bei Sonnenuntergang am Meer. Und was passiert da?
Sie sah sehr glücklich aus.
Ja, aber überleg dir das mal. Die sitzt da wahrscheinlich 4 Stunden mindestens in diesem Teamauto drin, bekommt irgendwelche Funksprüche, sieht nichts, denkt sich, Mensch, Ende August, Anfang September könnte ich auch im Urlaub sein. Was mache ich hier? Sitze im Auto. Dann kommt der Mann angefahren. Klar liebt sie ihn und so weiter. Aber vollkommen verschwitzt, kramt da hinten aus der Trikottasche den Ring raus, streckt es mal so kurz ins Fenster rein, wo alle reingucken. Sie muss natürlich ja sagen. Heiratsanträge im Fernsehen haben auch immer noch, du kannst ja nicht nein sagen, so wirklich. Dann gibt sie ihm den Kuss. Er stinkt wahrscheinlich ohne Ende. das passt ja unter Männern oder unter Sportlern, wenn man Rad fährt, passt das ja. Aber also diesen Heiter, das ist ein ganz klarer Ausrutscher für mich. Dann gibt es einen kurzen Kuss und der ist weg. Dann fährt er wieder.
Ich glaube,
und einmal kurz die Hand an den kompletten nassen Rücken geklatscht und schön.
Ich glaube, für das Team Burgos, so heißt es nämlich das Team, bei dem Jesus Esquerra fährt, für die war es auf jeden Fall ein Ausreißer.
Boah, da bin ich gespannt. Ich glaube, da mache ich ich als Social Media Guru von uns mache ich eine Instagram-Umfrage, ob das Ausreißer oder Ausrutscher ist.
Mach das mal, Thomas.
Auf jeden Fall glaube ich tatsächlich, dass das Team darüber nicht so unglücklich war. Ich meine, die waren fett im Fernsehen.
Ja, eben, das meine ich ja. Dafür war es gut. Mediale Ausschlachtung, super.
Auf jeden Fall, sie haben nicht das Bergtrikot gewonnen am Ende. Da waren sie nur Zweiter. Sie haben ihren eigenen Fahrer beinahe vom Rad gefahren. Zum Schluss ist ein Heiratsantrag. Da kannst du auch wenigstens auch was Positives mitnehmen aus dieser Vuelta.
Waren die das auch, die mit dem Auto geradeaus in die Wand gefahren sind?
Nein, das war aber Euskadi,
nicht Burgos. Ich weiß nicht, welcher Fahrer das von ihnen war, das konnte ich nicht erkennen. Aber es gab bei der gestrigen Etappe, ist er mit einem Ineos-Fahrer ineinander verhakt. Da ist der Lenker, das unten gebogene Ding ist, um das Sattelrohr und quasi noch ins Hinterrad rein rumgewickelt. Wie schafft man das? Aber nicht am Boden liegen, sondern die stehen da einfach. Das Team, das war, da können wir auch eine Kategorie für uns machen.
Aber solche Verhakungen bei Rädern habe ich jetzt schon öfters mitgekriegt. Das ist,
ja, aber so, hast du das gesehen?
Ja, ich habe das Bild gesehen.
Okay, dann.
Du hast es ja uns gleich geschickt.
Ja, natürlich. Ich fand das absurd, wie man das hinkriegen kann.
Also aber das ist dein Ausrutscher quasi.
Ja, vielleicht das.
Was ist denn dann dein Ausreißer?
Das ist eine gute Frage. Tadej Pogacar war eigentlich mein Ausreißer, aber das ist vielleicht zu offensichtlich.
Einen Ausreißer habe ich noch gesehen, auch auf Social Media, könnt ihr dann auch auf unserer Twitter-Seite nachgucken. Und zwar am Straßenrand gab es einen, der ein Schild hochgehalten hat Und zwar ging es dabei auch um Strava, dass du das nicht
doch, natürlich. Hier, das habe ich ganz vergessen. Ich habe auch sogar das Foto in die Gruppe geschickt.
Ja, dann habe ich es bei dir gesehen.
Stimmt. Okay, ich habe doch meinen Ausreißer. Die ehrlichsten Fans, Sportfans der Welt, da fahren sie hoch. Ich weiß nicht, bei welcher Etappe das war. Das war sogar Tour of Britain. Genau, das war nicht mal Vuelta. Und ein ganz großes Banner, also menschengroß, wo einfach nur draufsteht, slow down, you're stealing my Strava comms. Okay.
Das hättest du sein können, oder?
Ich hätte nur niemals einen Komm da geholt bei so einem Berg, aber das ist wenigstens authentisch. Hey, fahrt nicht so schnell, ich habe hier meinen Komm und nur weil ihr jetzt hier einmal langfahrt und jetzt die ganzen Profis da durchfahren, wirbeln die das gesamte Hobby-Strava-Klassement durcheinander.
Ich glaube, das feiern aber auch die Fahrer selbst.
Ja, natürlich.
Alle feiern irgendwie doch Strava. Ich glaube, das war ganz nett. Ansonsten fand ich, ehrlich gesagt, so als Fazit dieser Vuelta war es nicht ganz so wie bei der Tour de France. Natürlich, da steht das auch alles mehr im Fokus. Aber so diese Nähe zu den Fahrern, weiß ich nicht. Habe ich nicht so ganz mitbekommen bei dieser Vuelta. Also ein Roglic ist natürlich da auch der verschlossenste Gewinner, den es ungefähr gibt. Cycling Magazine hatte natürlich immer mit John Degenkolb das tägliche Tagebuch auf Twitter. Das war auf jeden Fall interessant. Aber ansonsten so diese lustigen Gags, die man von Fahrern sonst gesehen hat, hat man nicht so ganz mitbekommen, oder?
Ja, Degenkolb hat ihn wieder, ist auch im Wheelie nochmal gefahren, wenn sie gerade zugelassen hat am Berg. Aber generell ist bei der Vuelta einfach weniger los. Inzwischen ist die Streckenführung besser geworden. Früher sind sie hauptsächlich auf so Autobahnen rumgegurkt. Das haben sie inzwischen verändert, sodass sie ein bisschen mehr übers Land fahren, wo dann auch mehr Zuschauer sind. Aber es ist einfach nicht so viel los wie bei der Tour de France. Und das merkt man einfach natürlich. Es ist ein anderes Feeling.
Deswegen freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon wieder auf die nächsten Grand Tours dann auf den Giro, auf die Tour de France. Da kriegt man dann immer nochmal einen Ticken mehr mit, muss man ganz klar sagen. Aber es war ja nicht nur Vuelta, wir müssen über noch ein paar andere Radrennen sprechen. Tour of Britain, wir haben sie gerade schon angesprochen, war nicht nur wegen diesem Schild auf jeden Fall viel zu sehen, sondern vor allem wegen dem Sieger, Mathieu van der Poel.
Der hat ja auch noch fast jede Etappe dazu gewonnen.
Das, aber in was für einer Manier?
Dann teilweise auch noch mit 3 Sekunden Vorsprung und irgendwas. Also
das Beste, was ich gehört habe.
Sagt der kommende Weltmeister schon mal, bevor wir nächste Woche über die WM reden.
Das Beste, was ich von ihm gehört hatte, war vor einem Etappensieg, wo es bergauf ging, hat er gesagt, ja, die ersten 200 Meter von dem Anstieg, da war es nicht so steil, da konnte ich mich ausruhen und dann konnte ich einen Antritt machen. Was? Was ist hier los? Also der Mann ist irre.
Aber er macht immer im Interview solche, meint er das ernst? Ist er da so arrogant oder
entweder ist er
so
sehr,
oder meint er das wirklich ernst?
Entweder ist er sehr lustig oder sehr unbedarft. Ich weiß nicht.
Ich hoffe mal, er meint das so scherzhaft. Ich hoffe es.
Er hat ja auch mal gesagt, er versteht nicht, warum die anderen immer so lange warten mit ihrem Sprint. Also
genau, das meine ich ja.
Also er ist ein merkwürdiger Vogel, er gewinnt immer, wenn er antritt. Hat eine unglaubliche Sprintstärke, vor allem wenn es leicht bergan geht. Also das ist inzwischen, glaube ich, klar, da kann ihm fast niemand mehr was vormachen, eben bei diesen leicht anstiegenden Sprints. Wie du schon gesagt hast, für die WM.
Ist die Zielgeraden bei der WM, das habe ich tatsächlich noch nicht herausgefunden, ist die ansteigend? Also es gibt viele Hügel davor, das liegt ihm auf jeden Fall, weil da einige der Top-Sprinter natürlich dann abgehangen
werden können. Das machen wir nächste Woche bei uns im
WM-Special, oder? Glaube ich, greifen wir schon zu weit vor. Ja.
Um einfach nur darüber hinwegzutäuschen, dass ich es nicht weiß. Und du auch nicht. Letzte Hoffnung, wie hat Jonas, weißt du es?
Nein, ich weiß auch nicht, wie die
Information kommt.
Müssen wir auf jeden Fall noch analysieren. Ihr hört es dann, wie gesagt, kommende Woche.
Matteo Trentin war noch gut drauf. Ist auch sehr gut da mitgefahren. Aber wie gesagt, Van der Poel war wirklich in beeindruckender Manier, wie er da unterwegs war bei der Tour of Britain und das für sich entschieden hat.
Nils Pollitt auch auf Platz 5.
Ja.
Durch ein solides Zeitfahren, gutes Zeitfahren.
Das ist auch noch ein Problem, dass Van der Poel auf einmal auch noch Zeit fahren konnte. Das hätte ich gedacht, kann er nicht. Aber
der Mann kann alles.
Kriegt er auch noch hin, wie Wout van Aert. Die zwei, unfassbar.
Und bald noch Evenepoel. Der kommt da auch noch dazu. Also es wird immer spannender.
Van Aert und Van der Poel hat zum Glück sich nicht Quickstep gleich geschnappt. Sonst hätte man den Laden zusperren können, wenn die zwei auch noch da mitfahren würden.
Das ist definitiv richtig. Ansonsten gab es noch am Wochenende zwei sehr interessante Rennen.
Zweimal in Kanada, zu später Uhrzeit konnte man sich das hier anschauen. Einmal am
Hast du dir
Quebec, selbstverständlich.
Ja, stark. Geschaut. Wann war das, wie früher?
21.30 Uhr, 22 Uhr war immer so die Zielankunft. Beides Rundstreckenrennen, so ein bisschen was über 10 Kilometer der Kurs relativ anspruchsvoll. Auch als Vorbereitung für die WM wird es gern genutzt jetzt. GB de Quebec hat Michael Matthews gewonnen. Sehr souverän, sah sehr, sehr gut aus. Alaphilippe war dabei. Sagan auch, Van Avermaet, Sagan Zweiter, Van Avermaet Dritter. Kurz vor Schluss haben die eine Gruppe initiiert. Zusammen dann vorne Van Avermaet, Sagan, Alaphilippe und Ulissi. Von hinten dann wurde wieder rangeführt und dann hat Matthews eben, der sich clever da verhalten hat, in dieser größeren Gruppe war, die wieder nach vorne gefahren ist, konnte dann raussprinten. War einfach stärker als die anderen dann im Punch am Ende des Tages. Lief ganz gut für ihn. Er ist sicher auch einer für die WM, den man da im Blick halten muss. Genauso wie Sagan und Van Avermaet natürlich.
Und das zweite Rennen?
Zweite Rennen in Montreal, also nicht weit weg davon. Ebenfalls Rundkurs, wie gesagt. Da holt sich Greg Van Avermaet den Sieg. Einer von Bergis Favoriten für die WM.
Sagt er und Mathieu Van der Poel werden sich duellieren. Aber dazu, wie gesagt,
dazu auch schwer. Diego Lissi macht da den zweiten Platz. Auch gut in Form. Wird für Italien sicher am Start sein. Da auch einige Attacken, aber am Schluss ein relativ großer Sprint und Greg Van Avermaet war dann einfach stärker.
Weil du wirklich jedes dieser Rennen anschaust und ich muss tatsächlich sagen, teilweise gehen solche Rennen einfach komplett an mir vorüber, ohne dass ich muss zu meiner Schande gestehen, wirklich überhaupt wahrnehme, dass die stattgefunden haben. Wo schaust du dir das an? Weil das wird ja nicht irgendwo Free-TV, du hast dann irgendwo...
Selbstverständlich Eurosport.
Wirklich?
Na, aber hallo.
Ja, aber das muss man auch zahlen, oder?
Nein. Hängt ja von ab, ob du einen Fernseher hast oder nicht.
Ah, okay.
Aber Eurosport 1.
Aber du kannst tatsächlich auch im Internet...
Ich wollte gerade sagen,
hast du zu viel Werbung machen?
Hast du deine zufälligen Streams so auf irgendwelchen Internetseiten oder schaust du das wirklich hier?
Legal. Alles legal, was ich habe. Ist ja ein UCI-Rennen. Also ist ein Montreal und Quebec sind sehr, sehr große Rennen. Ist nicht irgendeine merkwürdige Rundfahrt in, weiß ich nicht wo.
In Deutschland.
Turkmenistan. Ohne die Turkmenen herabsetzen zu
wollen. Oh. Also wir halten fest, Jonas.
Alle turkmenischen Hörer, so habe ich es nicht gemeint.
Jonas schreibt alle seine illegalen Radsport-Streams noch für Thomas auf.
Der super, ja.
Wird sich dann bis zur dann WM nochmal alles angucken.
Ich schreibe dir den Link raus und gib's dir gleich auf meinem DIN A4-Zettel.
Ja, sehr gut.
Wir machen alle noch gemeinsam eine Ausfahrt. Das ist so das Fazit dieser Folge, oder?
Ja.
Aber hallo.
Wissen wir alle, was wir zu tun haben. Hausaufgaben werden gemacht. Wir bereiten uns alle auf die Weltmeisterschaft vor, die dann am kommenden Samstag ist schon auch ein Rennen.
Samstag ist, genau.
Deswegen werden wir im Laufe des Samstages schon eine Folge veröffentlichen. Vorschau auf die gesamte Weltmeisterschaft, die dann eine Woche geht in Yorkshire, in Großbritannien. Das wird.
Haben wir uns schon auf eine Uhrzeit für Samstag geeinigt? Da ist Wiesenanstich, ne?
Ja, das ist richtig. Ich muss auf jeden Fall spät auf die Wiesen. Das heißt, wir müssen früh aufzeichnen.
Jetzt haben wir alle Hörer verloren, außerhalb von München und Bayern wahrscheinlich.
Ja, das
mich habt ihr auch verloren.
Okay. Ja, du bist... Halt, stopp, Ausrutscher, Teil nachgereicht. Jonas Bayer, der während der Wiesen in Urlaub fährt.
Das geht so weit, Thomas.
Da muss ich mich,
das geht
so weit.
Das hat nichts
über.
Mit
das
Radsport
ist,
zu tun.
Ja, aber das ist ein Skandal.
Machen wir die Folge, glaube ich, zu.
Das bereden wir gleich noch.
Macht's gut, bis nächste Woche zur großen WM-Vorschau.
WM. What's up? Der Radsport-Podcast.